Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Oktoberausgabe von Vielfalter Magazin für Inklusion, Magazin gegen Monokultur. Und ja, eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz im Livestream zu hören auf www.rdl.de/live. Und ja, wenn ich jetzt hier mit den Reglern einigermaßen hinterhergekommen bin und das Mikrofon einigermaßen stimmt, dann begrüße ich euch nochmal recht herzlich. Am Mikrofon ist der Mirko und wie schon angekündigt, werden wir heute im Laufe der Sendung den Vortrag von Herrn Ulrich Lewe hören. Ulrich Lewe hat bei der Jahrestagung des Bundesverbandes Psychiatrie Erfahrener am 9. Oktober 2015 gesprochen in Kassel und das Thema war forensische Psychiatrie. Dazu etwas später mehr. Jetzt hören wir erstmal zur Einstimmung ein Stück Musik. Daniel Mendel featuring S. Henry McCoy, The Train Knows Where to Go. Das haben wir auch beim Podsafe Music Network gefunden und das Stück ist wie die komplette Sendung GEMA frei. Viel Spaß beim Hören.
So we're all on this train, and we are all alone. And the train knows where to go, and the train knows where to go. Okay, so we're all on this train, and we are safe and warm. And the train knows where to go, and the train knows to go. Okay, so we're all watching scenes change as time goes by, and the train knows where to go, and the train knows where to go. Collect our souvenirs, good memories and pain, and the train knows where to go, and the train knows where to go. The direction of the tracks are following. The heat from all these hearts feeding in the direction of the tracks are following the rail. They hold us on this path, mechanical and
Train knows where to go. Der Zug weiß schon, wo es hingeht. Ja, ihr hört Vielfalter Magazin für Inklusion, Magazin gegen Monokultur, live aus Freiburg. Sofern heute der Donnerstag, der 29. Oktober 2015 ist. Ansonsten hört ihr eine Aufzeichnung oder eine Wiederholung. Sei es drum. Vielfalter Magazin gegen Monokultur könnt ihr live oder eben on air hören, jeweils am 4. und am letzten Donnerstag des Monats um 16 Uhr im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Heute habe ich einen Vortrag mitgebracht von Ulrich Lewe. Ulrich Lewe ist Psychologe und hat selbst jahrelang in der forensischen Psychiatrie gearbeitet. Auf Einladung des Bundesverband Psychiatrieerfahrener war er am Wochenende des 9. und 10. Oktober, also Freitagabend, dem 9. Oktober in Kassel bei der Jahrestagung des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrener und hat uns einiges erzählt über, ja, sagen wir mal, seine Sicht auf die forensische Psychiatrie. Hintergrund vielleicht, warum wir uns im Moment verstärkt auch um forensische Psychiatrie kümmern, ist, dass zurzeit im Parlament, also im Bundestag, an der Neufassung des Paragraphen 63 gearbeitet wird. Paragraph 63, das ist der Paragraph im Strafgesetzbuch, der die Unterbringung im Maßregelvollzug regelt. Gemeinsam mit dem Paragraph 20 Strafgesetzbuch, der die Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit beschreibt, sind das die zwei Knackpunkte, also die zwei Paragraphen, die zum Teil sehr, sehr langen Unterbringung im Maßregelvollzug, also in forensischen Psychiatrie, führen. Es gibt eine Kampagne schon seit längerem zur Abschaffung des Paragraphen 63. Da findet ihr im Internet vielleicht auch noch einiges. Jetzt erstmal Ulrich Lewe mit seinem Vortrag zur forensischen Psychiatrie, das schwarze Loch der Psychiatrie.
Ich habe mich in den letzten zwei Jahren ziemlich intensiv so mit der psychiatrischen Forensik auseinandergesetzt und bin da, wie soll ich das mal ausdrücken, zu relativ ernüchternden und eigentlich auch erschreckenden Ergebnissen gekommen, sodass ich das Motto des heutigen Abends vielleicht so benennen könnte: Lassen wir uns mal einen Blick in das schwarze Loch der forensischen Psychiatrie werfen und gucken, was dabei rauskommt. Es wird nicht besonders lustig werden. Ich selbst persönlich habe 10 Jahre auf einer geschlossenen Forensik gearbeitet. Das war, erst bin ich da so mit so einer relativ unbefangenen Neugier rangegangen. Ich dachte, ist ja interessant, mal gucken, wie das da so abläuft. Und je länger ich dann da gearbeitet habe, umso erschrockener war ich im Laufe der Zeit, weil ich so gemerkt habe, ich hatte andauernd so Déjà-vu-Erlebnisse, die gingen so in die Richtung, das ist ja wie früher die alte Anstaltspsychiatrie. Also ich bin relativ alt, schon Rentner. Ich habe so angefangen in den Mitte der 70er Jahre zu arbeiten, so als Jungspund, und habe da sozusagen die ganze Reformpsychiatrie mitgekriegt. Und als ich dann später, Jahrzehnte später in der Forensik gearbeitet habe, musste ich auf einmal feststellen, das ist ja wie früher und noch viel schlimmer. Warum das so ist und wie ich dann zu diesen Erkenntnissen gekommen bin, möchte ich Ihnen gerne jetzt erzählen. Die Forensische Psychiatrie ist ja ein Boomgeschäft. Wenn man sich so anguckt, wie die quantitativ sich entwickelt hat, muss man also feststellen, dass in den letzten Zahlen die Anzahl der, ich sag mal, psychiatrisch Internierten mehr als das Dreifache gestiegen ist. Also in Mitte der 90er Jahre waren so ungefähr 2500 Menschen mit diesem berühmten Paragraph 63 in der Forensik eingewiesen. Jetzt aktuell sind es über 8000. Das heißt, es ist ein richtiges Boomgeschäft. Nicht schön für die Psychiatrieerfahrenen, aber sehr schön für die Leute, die davon leben, weil da wird unheimlich Geld in dieses System gepumpt, warum auch immer. Ich sag mal, warum auch immer, ist eine interessante Frage, weil es auch mittlerweile relativ nachzuweisen ist, dass bei dieser Art von Behandlung nichts da rumkommt. Weder therapeutisch noch wenn man es aus der juristischen Perspektive betrachtet, also dass die Leute mehr oder weniger keine Rückfälle im Sinne einer Straftat machen. Das ist überhaupt nicht nachzuweisen, dass diese Art von Behandlung irgendeinen Effekt hat. Aber ich werde das gleich noch etwas näher begründen. Was also bei dieser rasanten quantitativ nach oben Entwicklung interessant ist, dass die Psychiatrieerfahrenen im Grunde genommen eine ausgewählte Menschengruppe sind, weil bei den normalen Strafgefangenen sinkt die Zahl der Gefängnisinsassen. Das heißt, die Psychiatrieerfahrenen nehmen also relativ und absolut einen immer größeren Anteil einer Straftäterpopulation an, wenn sie denn eine Straftat begangen haben. Und bei den nicht psychisch kranken Straftätern sinkt die Anzahl der Strafgefangenen. Nicht so ganz krass, aber immerhin über die Jahre. Und zuletzt in Nordrhein-Westfalen saßen 1914 5% weniger Menschen im Gefängnis als 1913.
2000.
Ja, 2000. Ich bin schon relativ alt. Okay, aber nur so. Ja, im Grunde genommen kann man daraus beschließen, der staatliche Repressionsdruck auf die Psychiatrieerfahrenen steigt, ist ganz eindeutig nachzuweisen. Und der Repressionsdruck auf die normale Bevölkerung wird eigentlich eher gelockert, was eine gute Entwicklung ist. Aber die Frage ist, warum ist das nicht auch bei den Psychiatrieerfahrenen so?
Das glaube ich nicht.
Das glauben Sie nicht?
Ich glaube
nein,
nicht.
Ich habe gesagt, vielleicht werden die ja nur rübergeschoben, dass eben mehr Menschen psychiatrisiert werden.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Können wir gleich mal drüber diskutieren. So, wir haben also jetzt festgestellt, erstmal also der Repressionsdruck auf Psychiatrieerfahrene steigt, bei der normalen Bevölkerung wird er eher weniger. Was ich dann im Laufe meiner Recherchen richtig merkwürdig und eigentlich für das deutsche Rechtssystem beschämend finde, ist, dass es neben diesem bekannten Paragraphen 13, also als Rechtsfolge dieses Paragraphen 63, eine ziemlich deutliche und merkwürdige juristische Diskriminierung auch von Psychiatrieerfahrenen gibt. Also die Grundlage von diesem Paragraph 63 ist ja immer noch eine, wie soll ich das mal ausdrücken, ja eher faschistoide Strafrechtsauffassung. Es gibt in keinem anderen Teilsystem der Justiz eine Strafe ohne Ende. Wenn Sie als forensischer Patient untergebracht sind, dann können Sie prinzipiell lebenslänglich in der Forensik bleiben, ohne dass das juristisch, ich sag mal formal juristisch zu kritisieren wäre. Ein zweites, ich sag mal, altes Nazi-Rechtsprinzip ist die Umkehr der Beweislast, also dass nicht der Staat dem Patienten nachweisen muss, dass er gefährlich ist, sondern in diesem Sinne der Patient dem Staat nachweisen muss, dass er ungefährlich ist. Also diese Beweislastumkehr ist auch im Prinzip ein Relikt von alter Nazi-Rechtsauffassung. Kann man einfach so sagen, es ist so. Aber die Folgen gehen noch weiter, wenn sie erstmal zum Paragraphen 63 verknackt werden, weil ihm wird zum Beispiel das Wahlrecht entzogen, automatisch und ohne weiteres. Normale Straftäter, bei normalen Straftätern ist es so, dass der Richter den Entzug des Wahlrechts anordnen kann. Früher nannte man das Entzug der bürgerlichen Ehrenrechte, glaube ich. Genau. Also der Richter kann das anordnen und es ist gebunden an eine bestimmte Strafhöhe. So, aber bei Psychiatrieerfahrenen, die nach 63 untergebracht sind, ist es so, dass die automatisch, denen automatisch das Wahlrecht entzogen wird. Fragen Sie mich nicht warum, es ist aber so. Steht in Paragraph 13 Absatz 3 Bundeswahlgesetz. So, was jetzt in der letzten Zeit ja noch viel deutlicher geworden ist durch die UN-Behindertenrechtskonvention, ich glaube, da gibt es auch gar keine große Debatte mehr darüber, dass der Paragraph 62 doch sehr eindeutig gegen Artikel 14 der Behindertenrechtskonvention verstößt. Da steht nämlich drin, dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitserziehung rechtfertigt. Und bei Paragraph 63 ist es ja so, dass ja das Vorliegen einer, ich sage mal im weitesten Sinne, Behinderung genau der sozusagen die Antrittskarte in die Freiheitserziehung. Ich hoffe, dass sich da mal irgendwie eine starke politisch-juristische Bewegung auftut, um dieses Thema mal wirklich auch jetzt stringent anzugehen, weil es ist genau das Thema der Tagung. Das Recht steht auf dem Papier, aber wie schnell dieses Recht umgesetzt wird, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, unter anderem auch, wie stark Sie sich oder wir uns in diesem Punkt engagieren. So, und dann gibt es noch eine juristische Fiesheit, wie ich finde. Wenn Sie nach § 63 untergebracht werden, dann kriegen Sie nach der stationären Behandlung automatisch, werden Sie zu einer Führungsaufsicht verdonnert. Führungsaufsicht ist eine weitere Maßregel, die ist strenger als Bewährungshilfe, weil durch die Führungsaufsicht, Bewährungshilfe ist freiwillig, das ist eine Art von Hilfestellung, die man annehmen oder ablehnen kann. Führungsaufsicht ist eine Zwangsgeschichte. Die müssen Sie annehmen und da müssen Sie bestimmte Weisungen müssen Sie erfüllen. Und wenn Sie das nicht tun, sind diese Weisungen wieder strafbewehrt. Das heißt, wenn Sie dagegen verstoßen, können Sie wieder verknackt werden. Bei normalen Straftätern ist die Führungsaufsicht an die Schwere der Straftat gebunden. Also Leute, die harmlose Straftaten begehen, die haben nichts mit Führungsaufsicht zu tun. Bei Psychiatrieerfahrenen, die nach 63 untergebracht werden, tritt die Führungsaufsicht automatisch an. Das heißt, wir haben also sozusagen, wie jetzt das schwarze Loch mal juristisch betrachtet, schwarze Loch forensisch, juristisch betrachtet, eine mehrfache Diskriminierung von Psychiatrieerfahrenen durch das Gesetz. Eine ganz andere Geschichte ist noch, wie soll ich das mal ausdrücken, dass wenn Sie dann erstmal verknackt sind oder die Wahrscheinlichkeit, wie lange Sie verknackt werden nach § 63, wie häufig das passiert, das schwankt extrem von Bundesland zu Bundesland. Wenn Sie zum Beispiel in Bremen leben, dann ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Forensik-Internierten 2,5 Jahre. Wenn Sie in Schleswig-Holstein leben, ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Forensik 9,8 Jahre. Also fast das Fünffache. Das heißt, der Schleswig-Holsteiner ist irgendwie fünfmal so verrückt oder fünfmal so gefährlich oder sogar fünfmal so extremer. Mein Schluss daraus ist eher, dass die Leute, also diejenigen, die in diesem System dafür zuständig sind, wie lange die Leute untergebracht sind, die wissen eigentlich nicht, was sie tun, weil es gibt keine objektivierbaren Maßstäbe, nach denen man das irgendwie nachhalten könnte. Nicht nur die Aufenthaltsdauer in der Forensik ist extrem unterschiedlich, sondern auch die Anordnungshäufigkeit. Das heißt, wie soll ich das mal erklären? Also in unterschiedlichen Bundesländern wird unterschiedlich häufig die Maßregel angeordnet. In Brandenburg zum Beispiel wird die Maßregel, da gibt es so eine Maßeinheit pro 100.000 strafmündige Erwachsene. In Brandenburg wird die Maßregel angeordnet 0,33 auf 100.000 strafmündige. In Berlin wird die Maßregel angeordnet 2,3 ebenfalls auf 100.000 strafmündige. Das heißt, In Berlin ist die Wahrscheinlichkeit, in der Forensik zu landen, 7-mal so hoch wie im benachbarten Brandenburg. Kann kein Mensch erklären, ist aber auch ein Indiz dafür, dass die Gutachter, die Richter oder sonst noch in der Forensik tätig ist, eigentlich nicht weiß, was sie tun. Weil es ist nicht logisch zu erklären, warum diese Unterschiede so extrem sind von Bundesland zu Bundesland. Ja, man könnte sagen, dass der nächste Punkt im Schwarzen Loch ist, es gibt keine irgendwie vernünftigen Maßstäbe für Indikation und Dauer in der Forensik. Gibt es einfach nicht. So. Was jetzt noch krasser ist, wie ich finde, ist, es gibt eigentlich keine Nachweise, dass die stationäre Unterbringung in der Maßregel irgendeinen besonderen therapeutischen oder legalkognoszischen Effekt hat. Das woher weiß man das? Das ist ja immer eine interessante Sache. Man muss es ja auch belegen, so eine Aussage. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die untersucht haben, die strafrechtliche Bewährung von entlassenen Forensikpatienten ist. Die gibt es in Kanada, in Deutschland, in allen möglichen Ländern. Und diese Untersuchungen kommen alle zu dem Schluss, egal ob die forensischen Patienten in diesen Forensik-Knästen gleich mal behandelt worden sind oder nicht, die Rückfahrquote oder strafrechtliche Bewährung dieser Leute ist immer gleich. Da kommt immer das Gleiche raus. Es gibt drei Beispiele für eine sogenannte forcierte Entlassung. Das heißt, da mussten Forensikkliniken, Forensikkliste, mussten aufgrund höchstrichterlicher Beschlüsse mussten geschlossen werden und Patienten mussten knallhart entlassen werden. Das ist zweimal in den Vereinigten Staaten vorgekommen und einmal auch in Deutschland. In Deutschland aufgrund einer ganz merkwürdigen Rechtssituation. Die hängt damit zusammen, dass in der DDR gab es keine forensischen Kliniken. Da wurden die forensischen Patienten in der Allgemeinpsychiatrie behandelt, auch eingeschlossen. Und man hat irgendwie vergessen, im Zuge der Einigung irgendwie eine Rechtsübergangsregelung zu finden, was dann dazu führte, dass die ehemaligen DDR-Forensikpatienten keine Rechtsgrundlage für die Forensik hier im neuen Vereinigten Deutschland hatten. Und die mussten dann auch knallhart entlassen werden. So, und die waren ja alle, sowohl diese Menschen in den amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen, das waren jeweils 1000, also hier im Knast saßen da 1000 Psychiatriegefangene, in Deutschland war es eine kleinere Gruppe, aber die Rückfahrquote mit Straftaten dieser Menschen, die alle als hochgefährlich eingeschätzt worden sind, lag bei 20%, also wesentlich besser als die Rückfahrquote im Strafvollzug. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass 80% der Menschen, die als hochgefährlich eingestuft wurden, zu Unrecht in dieser Einrichtung saßen, weil sie sind ja plötzlich entlassen worden, weil sie als hochgefährlich eingestuft und haben nichts gemacht, also nichts strafrechtlich Relevantes. Das heißt, auch in den jetzigen forensischen Kliniken, mit jeder Klinik, die neu gebaut wird, wird das Problem nur noch größer, sitzen 80% Menschen, die da gar nicht hingehören. Das finde ich ein Unding, aber keiner bricht sich da irgendwie drüber auf. Ja, hier, oder nur wenige regen sich darüber auf. Und ich habe lange drüber nachgegrübelt, wieso eigentlich nicht. Und ich bin mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, ich glaube, das ist so, weil Forensik in Deutschland ein richtiges Boomgeschäft ist. Ich merke das so richtig, dass sich auch allgemeinpsychiatrische Kliniken plötzlich, obwohl sie sich Jahrzehnte nicht für forensische Patienten interessiert haben, plötzlich interessieren sie sich jetzt für forensische Patienten, weil die sind gut finanziert. Da wollen wir sich nicht mit den Krankenkassen umschlagen, da gibt es pauschalierte Tagessätze und alle wollen gerne Forensik machen. So, das ist meine rationale Erklärung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was anderes ist mir nicht eingefallen. Ja, und in diesem Zusammenhang, denn jetzt kommt eine Sache, da habe ich mich dann wirklich drüber aufgeregt. Also, wenn man jetzt mal festhält, dass 80% der Menschen, die in diesen forensischen Hochsicherheitseinrichtungen einsitzen, zu Unrecht da sitzen, weil sie nicht gefährlich sind. Hat sich in dieser totalen Institution Forensik oder totalen Einrichtung Forensik auch eine ganz merkwürdige Diskussion ergeben, wie man das denn eigentlich rechtfertigen könnte. Und das eines der absurdesten, aber durchaus gebräuchlichen Argumente in diesem Zusammenhang ist, dass wir eben das Sonderopfer, was die Psychiatrie erfahren hat, für die Sicherheit der Gesellschaft bringen müssten. Das finde ich einen richtigen Knaller, weil das erinnert mich in seiner Schrägheit schon so in Richtung, das geht in Richtung Euthanasie-Diskussion. Das ist ganz eindeutig.
Können Sie es nochmal artikulieren? Ich habe das nicht so richtig begriffen. Also was genau?
Ja, es gibt ja in den Forensikgefängnissen sitzen ja 80% Menschen, die da nicht hingehören.
Das verstehe ich, genau. Ne?
So, und zur Rechtfertigung dieses Skandals wird dann häufig argumentiert, das wäre ein Sonderopfer, was die Psychiatrieerfahrenen für die Sicherheit der Gesellschaft bringen müssen.
Sonderopfer, das Sonderopfer. War der Begriff, ja. Der,
mit dem ich... Das ist juristisch falsch, das muss man einfach mal sagen.
Ja,
ich dafür wäre, aber die Begründung besteht darin, dass man, wenn man nicht zu dieser Argumentation greift, die lange Freiheitsentziehung nicht begründen kann, dass man das dann, das ist juristisch, das muss man einfach deshalb so deutlich sagen, weil sonst hat man schon überhaupt keine Chance, also eine Diskussion zur Veränderung zu führen. Also man muss sich schon genau an die juristischen Items halten, die bis jetzt in der Diskussion sind, sonst ist es so schwierig überhaupt da also was zu Veränderungsmöglichkeiten auch zu sagen.
Ja, das Problem ist, ich bin gar nicht juristisch, argumentiere jetzt politisch-moralisch. Das kann ich besser als juristisch argumentieren. Und wenn das sauber noch juristisch hinterlegt wird, habe ich überhaupt nichts gegen. Da spricht gar nichts gegen. Nur die Tatsache, dass wir mit einer Diskussionsfigur dieses Unrecht gerechtfertigt wird, was die Nazis auch schon benutzt haben, um Psychiatrie-erfahrene Menschen umzubringen, müsste doch eigentlich zu denken geben, finde ich. Ja, und das ist was, wo ich mich persönlich selbst richtig drüber aufregen kann. Und das machen Leute ganz unschuldig, gar nicht bösartige liberale Richter. Habe ich Diskussionen mitgekriegt, da habe ich immer gedacht, das darf man jetzt hier alles nicht weiter. Merken die nicht, was die da so für dummes Zeug erzählen. Also das ist so eine Geschichte, naja, die finde ich also ziemlich, ziemlich crazy. So, zwei Sachen, die mir noch am Herzen liegen, nämlich, ich habe die Begründung, warum in so einer totalen Institution keine Therapie gemacht werden kann und in welche Zwicken die Patienten geraten, wenn die erstmal in der Forensik sitzen. Das Hauptdilemma in der Forensik, so wie es in Deutschland jedenfalls konstruiert ist, ist, dass jeder Mitarbeiter zugleich Therapeut ist und Schließer. Und das ist eine Nummer, da kommt weder der Patient noch der Mitarbeiter raus und die ist in sich so widersprüchlich, dass man eigentlich sagen kann, auch allein aufgrund dieser Situation kommen die Mitarbeiter und die Patienten in so viele Dilemmas rein, die sie gar nicht auflösen können und die dann dazu führt, dass auch eine wohlgemeinte Therapie im Rahmen dieser Struktur der forensischen Kliniken nicht funktionieren kann. Da bin ich sehr von überzeugt. Also mir hat mal ein Patient gesagt, was hat er mir nochmal gesagt? Der guckte mich an und sagte, Ihnen vertrauen, da müsste ich ja ganz schön bescheuert sein, weil im Zweifel sind Sie immer gegen mich. Da sprach er mich als Forensikmitarbeiter auf der Station an. Und da habe ich mir echt drüber nachgedacht und musste dann irgendwie eingestehen, der war ein junger Mensch, also der Junge, der war jung und intelligent, der hat recht. Weil wenn ich Zweifel an ihm habe, an seiner Entwicklung, kommt das immer in irgendein Gutachten, in irgendeine Verschriftlichung, in den Unterlagen, wie auch immer. Und die Stellung des Patienten in der Forensik ist eigentlich so, dass er im Prinzip immer Unrecht hat. Der kann im Prinzip machen, was er will, es ist immer Unrecht. Und das Dilemma des Patienten ist eigentlich, wenn er in so einer totalen Institution seine alten Überlebensstrategien mobilisiert, um überhaupt in diesem komischen und verfassten System klarzukommen, wird ihm das nicht als Überlebensstrategie ausgelegt, sondern als Krankheit. Ja. Dann heißt es wieder, da sieht man mal wieder Stempel drauf, Verlängerung des Aufenthaltes. Das ist jetzt etwas knapp zusammengefasst, aber da gibt es viele Beispiele. Ein anderer Patient, dem, um diese Falle mal um diese Falle auch mal deutlicher zu machen, der hat mir mal gesagt, wieso beschwatzen die mich eigentlich immer Neuroleptika zu nehmen oder wollen mich beschwatzen, weil er hat es ja nicht gemacht. Ich finde meine Psychose viel schöner als das öde Stationsleben. Das heißt, das, was ihm da in der Forensik als, ich sag mal, das ist ja nur simuliertes Leben, das ist ja kein richtiges Leben auf der Station, was ihm da so als simuliertes Leben angeboten hat, war für diesen Menschen ziemlich öde und langweilig und er konnte es eigentlich nicht ertragen, weil das ein sehr kreativer und ich sag mal, auch ein bisschen aufmüpfiger, aber so ganz, also der war eben war ziemlich lebendig. Und der nahm halt über seine Psychose als Überlebensstrategie, was ihm da natürlich, was er natürlich dazu geführt hat, dass sein Aufenthalter wieder verlängert wurde, weil seine Überlebensstrategie wurde ihm ja als, nicht als Überlebensstrategie, sondern als Krankheit.
Keine Krankheit.
Und aufgestempelt und das ist dann so ein Dilemma, da kommt man als Patient schwer raus.
Ja, oder es erzeugt Gespaltenheit, um da rauszukommen.
Jo, nee, ich kann eigentlich schon Schluss machen. Ich meine, ich hätte noch mehr, aber ich möchte noch Schluss machen.
Ja, das abrupte Ende war vielleicht auch ein bisschen dem Blick auf die Uhr geschuldet, weil eigentlich gab es 20 Minuten Zeit für den Vortrag. Ja, ich muss mich jetzt hier an dieser Stelle ganz, ganz dolle für die Qualität dieser Aufzeichnung, dieses Mitschnittes entschuldigen. Nicht nur, dass die Aufnahmequalität selber schon fragwürdig war, ich habe auch noch eine die falsche Datei eingelegt, eine mit Bearbeitungsfehlern. Das tut mir jetzt aufrichtig leid. Ihr könnt euch allerdings den Vortrag auch nochmal anhören, wenn ihr wollt, im Internet auf www.vielfalter.podspot.de findet ihr den Vortrag von Ulrich Lewe und auch den Vortrag von Herrn Strate, den wir vergangene Woche gehört haben. Jetzt geht's erstmal weiter mit Nurses und dem Stück Getting Angry, bevor ich euch noch was zu zwei Büchern erzähle, die ich kürzlich gelesen habe und auf einen Artikel in der IZ3W hinweise, einige Adressen und Telefonnummern durchsage und ja, erstmal Nurses mit Getting Angry.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Somebody's gonna get angry at the sound of voice with all the clicks and clacks. Well, that's all you'd ever hear.
Could have been us.
Could have been us.
Now I know my hand and my hair and my face.
Nurses mit Get Angry. Ja, und ihr hört immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur auf Radio Dreieckland im Gruppenradio. Und ja, ich war im September auf der Jahrestagung des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie und hatte dort grünes Heftchen, eine kleine grüne Broschüre zum Thema Resilienz. Und in dieser Broschüre zum Thema Resilienz gab es einen Abschnitt, in dem die Ausgangslage beschrieben wurde. Und ja, dieses hat mich ein wenig geärgert, was ich dort gelesen habe, und habe dann Folgendes aufgeschrieben. Der dramatische Anstieg seelischer Erkrankung ist erschreckend, lese ich. Ich erschrecke nicht über diesen Satz, über diese Behauptung, diese dreiste Lüge. Ich ärgere mich. Immer mehr Menschen sind in unserer heutigen Leistungs-, Wettbewerbs- und wachstumsorientierten Welt gefährdet, heißt der nächste Satz, gefolgt von psychisch erkrankte Menschen, können dem mit dieser Entwicklung verbundenen Wettbewerb oftmals nicht standhalten. Keine Angst, ich werde jetzt nicht die komplette Resilienzbroschüre vorlesen. Diese drei Sätze sind schon mehr als genug. Was soll uns hier eingeredet werden? Was ärgert mich an diesen oft gehörten, omnipräsenten Aussagen? Als scheinbar unhinterfragbare Prämisse wird uns eingeredet, erstens, es gäbe psychische Erkrankungen. Von Krankheiten wird inzwischen immer seltener gesprochen. Erkrankungen klingt einfach besser. Das Modell der Erkrankungen ist nicht nur wissenschaftlich fragwürdig, sondern für die Betroffenen auch wenig hilfreich. Tatsache ist zwar, dass immer mehr Menschen psychiatrische Diagnosen erhalten, dass immer mehr Menschen eingeredet wird, ihre Schwierigkeiten seien behandelbar oder gar behandlungsbedürftig. Zweifellos bringt eine psychiatrische Diagnose auch gewisse Vorteile mit sich. Wenn ich krank bin, kann ich ja irgendwie nichts dafür, dass ich der Arbeit fernbleibe. Ich bin entschuldigt. Ich brauche meine Bedürfnisse nicht mehr der Erwerbsmaschinerie unterordnen. Ich bin draußen. Alles kann so weiterlaufen wie bisher. Wenn ich wirklich meine Rolle als Kranker erfülle, kann ich dann auch frühzeitig berentet werden und. Und der Preis, den ich dafür bezahle, ist eben die Behandlung, der ich mich unterordne, wenn ich mich in diesem System als psychisch krank bewegen will oder als psychisch Erkrankter. Dass die sogenannten psychischen Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten gar nicht zugenommen haben, das wurde in verschiedenen Erhebungen und Studien gezeigt. Psychiater erklären inzwischen auch die Zunahme der psychiatrischen Diagnosen inzwischen eher damit, dass die Krankheiten inzwischen viel besser erkannt würden, dass die Kranken weniger Scheu hätten, zum Arzt zu gehen und so weiter. Es gibt nur wenige Psychiater und psychiatrische Beschäftigte, die an dieser vielgeschworenen Tatsache der psychischen Erkrankungen zweifeln. Bildet diese Tatsache doch meist die Grundlage ihrer Arbeit und beinahe noch wichtiger, die Grundlage ihres Einkommens. Bevor wir jetzt aber an dieser Stelle weiter streiten oder weiter reden, möchte ich zurück zu diesen drei Sätzen und darlegen, was mich an den beiden anderen von mir zitierten Sätzen so stört oder was ich so ärgerlich finde. Immerhin geht es hier um die Ausgangslage, von der sich unsere Zukunft ableiten soll. Immer mehr Menschen, heißt es, sind in unserer wachstums-, wettbewerbs- und leistungsorientierten Welt gefährdet. Das bedeutet doch im Klartext, den Menschen tut diese Welt nicht gut. Diese Leistungsorientierung, Wachstums- und Wettbewerbsorientierung der Menschen ist für sie selbst schädlich und tut auch ihrer Welt nicht gut, also der Welt, in der wir leben. Mit dem Zitat von Krishnamurti, es ist kein Zeichen seelischer Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein, möchte ich zum dritten Satz überleiten, in dem behauptet wird, psychisch erkrankte Menschen können dem mit dieser Entwicklung verbundenen Wettbewerb und Druck oftmals nicht standhalten. Hier wird diese Entwicklung wieder als unpersönlich, von uns unbeeinflussbare Tatsache dargestellt. Es scheint gut und richtig zu sein, dem Wettbewerb und dem Druck standzuhalten. Der sogenannte psychisch erkrankte Mensch hat als Begriff Also der psychisch erkrankte Mensch hat als Begriff den psychisch Kranken abgelöst und wird in Folge noch durch den von psychischer Erkrankung bedrohten Menschen ergänzt. Er kann der Entwicklung nicht standhalten, vielleicht will er es ja gar nicht, gerät dadurch in Situationen, die zu Erkrankungen und Behinderungen führen können, ja nicht zuletzt durch die Behandlung dann, der er unterworfen wird, der er sich unterwirft. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz und hier komme ich mal weg von diesen Aufzeichnungen. Aus diesen eher spontanen Aufzeichnungen habe ich einen Text gemacht, der vielleicht mal auch abgedruckt wird. Mal gucken. Ja, ich habe ihn eingeschickt an die Psychosoziale Umschau, einem Organ der gemeindepsychiatrisch aktiven Verbände, Dachverband, DGSP, Angehörigenverband und so weiter. Ja, also jetzt, um zum Stichwort Resilienz zurückzukommen, da habe ich hier das neueste Heft der IZ3W. Also IZ3W, das ist das Magazin aus dem Informationszentrum Dritte Welt hier in Freiburg. Und da hat Thomas Gebauer einen Artikel geschrieben mit dem Titel Das Paradox der Resilienz. Ein neues entwicklungspolitisches Modewort verhindert Ursachenbekämpfung. Und ich überschlag mal den Anfang. Ihr könnt das gerne mal komplett lesen. Zum Beispiel im Strandcafé oder wo diese Zeitung ausliegt oder noch besser. Ihr bestellt euch dieses Exemplar. Die IZ3W kann das auch brauchen, dass ihr Heft mal gekauft wird. Ja. Der zweite Abschnitt in dem Artikel heißt »Bloß nichts mehr dagegen tun«. Ursprünglich stammt der Begriff Resilienz aus der Physik, genauer aus der Stoffkunde. Er beschreibt die Fähigkeit eines Werkstoffs auf Störungen, die von außen auf ihn einwirken, unbeschadet reagieren zu können. Das lateinische Resiliere meint übersetzt etwa abprallen, zurückfedern. Wer heute das Suchwort Resilienz im Internet aufruft, stößt auf über 500.000 Einträge. Resilienz in der Erziehungsberatung und Traumabehandlung, Resilienz in den einschlägigen Ratgeberspalten der Yellow Press, Resilienz aber auch in der Frage des Aufbaus von Grundgesundheitsdiensten in Westafrika, in den Trainingskursen für Führungskräfte, beim Schutz gegen Burnout, vor dem Klimawandel und kriegerischer Gewalt. Resilienz wird verwendet in der Katastrophenvorsorge, der Ökonomie, ja selbst der Sicherheitspolitik. Mit der Idee der Resilienz scheint sich eine fast schon magische Qualität zu verbinden, die aus kaum noch einem Praxisfeld wegzudenken ist. Vielen gilt Resilienz als die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, als eine Art Allheilmittel gegen all die Bedrohungen, denen Menschen und die von ihnen geschaffenen Systeme heute ausgesetzt sind. Angesichts von Zukunftserwartungen, die von Chaos- und Bedrohungsszenarien geprägt sind, ist es durchaus vernünftig, Vorkehrungen zu treffen, um Störungen von außen überstehen zu können. Selbstverständlich spricht nichts dagegen, die Widerstandskraft von Menschen zu stärken. Und natürlich ist es notwendig, Menschen in ihrem Bemühen zur Seite zu stehen, sich vor Katastrophen zu schützen. Absurd aber wird es, wenn das Bemühen um Resilienz zur Rechtfertigung dafür herhalten muss, nichts mehr gegen die Ursachen von Krisen tun zu müssen. Genau das aber ist zunehmend der Fall. Eine Politik, die auf Sicht fährt und gar nicht mehr den Anspruch erhebt, Alternativen zur herrschenden Krisendynamik zu denken, kommt das Resilienzkonzept sehr zu Pass. Soweit ein Ausschnitt aus dem Artikel »Das Paradox der Resilienz« von Thomas Gebauer. Den kompletten Artikel findet ihr in der aktuellen IZ3W. Und ja, vielleicht habe ich zu schnell geredet, aber ihr könnt euch das nochmal im Anschluss auch auf der Internetseite www.rdl.de anhören, und zwar in der Mediathek. Und bevor wir jetzt weitermachen, nochmal ein Stück Musik. Gustav Bertha, My Mind a Tyrant. Gustav Bertha, ein Mensch, der ursprünglich aus Schottland kam, in der Schweiz lebt, inzwischen auch unter seinem Klarnamen Gordon Bell Musik veröffentlicht, vor einigen Jahren eben noch mit Gustav Bertha, die Anfangsbuchstaben seines Namens, Gustav Bertha, My Mind to Taiwan. Auch das hatte ich damals noch vom PodSafe Music Network. Viel Spaß beim Hören.
Don't look down, we're way too high, so far to fall from turquoise sky, but we could fly. My mind's a torment, my heart is free.
Gustav Bertha, My Mind to Taiwan. Ja, ich habe von zwei Büchern gesprochen, die ich kürzlich gelesen habe. Das eine, kürzlich im Paranus Verlag erschienen, Selahattin Gashi, Schlaflos mit Kleopatra, mein erster psychotischer Schub und was danach geschah. Das hat 172 Seiten oder 173 Seiten und ist ein Erfahrungsbericht. Ich war sehr gespannt darauf. Den Klappentext hatte ich ja aus dem Programm gelesen. Die bestechend einfühlsame Erzählung des albanischstämmigen Schriftstellers Selahattin Gashi beschreibt in selten zu lesender Präzision, wie es sich anfühlt, in eine psychische Parallelwelt abzugleiten. Ja, während eines Mittelmeerurlaubs stellen sich schlaflose Nächte und wirre Gedanken ein. Die Erlebnisse am Meer sind schillernd und bedrohlich zugleich und Erinnerungen an die eigene Kindheit werden lebendig, Paradies und Abgrund liegen nah beieinander. Die anschließenden Erfahrungen in der deutschen Psychiatrie werfen wiederum die Frage auf, was ist eigentlich normal? Ja, hat mich erstmal angesprochen, wollte ich auch gerne lesen, habe ich mir bestellt. Und es ist ein sehr lesens, also sehr leicht zu lesendes Buch. Also man kann es durchaus in einem Rutsch durchlesen. Hat mich doch allerdings etwas enttäuscht zurückgelassen. Ich hatte einfach den Eindruck, da fehlt noch einiges. Ich habe dann auch mit dem Herrn Gashi telefoniert vor einigen Tagen und er sagte, ja, eigentlich ist auch noch in Gedanken oder in der Pipeline eine Fortsetzung zu schreiben, wie es denn weiterging mit seinem Leben. Das wird sich aber zeigen, ob das erste Buch sich überhaupt verkauft. Ja, das zweite, was mich dann gestört hat, ist auch der Blick. Es wird der die Einweisung in die Psychiatrie und was dort passiert, doch als sehr selbstverständlich hingenommen. Und es werden zwar im Text immer mal wieder Fragen gestellt, warum das denn so sein muss. Zum Beispiel hier ein Zitat. Ist es möglich, dass unser Gehirn eine natürliche Droge freisetzt? Ich war über 3 Tage ohne Schlaf, sagte ich. Das ist ein Gespräch in der Psychiatrie, ist das jetzt. Mit einem Mitpatienten. Genau. Und dieser Mitpatient, Lothar, sagt dann, gewiss. Aber die Ärzte bezeichnen eben diesen Zustand als Störung. Kein Mensch konnte mir bisher erklären, wie und warum es dazu kommt. Wahrscheinlich deshalb, weil man zu wenig über das Gehirn weiß. Und trotzdem bekommen wir Medikamente. Manchmal dauert es Jahre, bis man mit einem Medikament gut eingestellt ist, weil jeder auf ein bestimmtes Medikament anders reagiert. Ein Wundermittel wurde noch nicht gefunden. Die Neuroleptika haben starke Nebenwirkungen. Unter anderem machen sie stumpf und emotionslos, verursachen Depressionen, Impotenz und vieles mehr. Die Liste der unangenehmen, ja man kann sagen verheerenden Nebenwirkungen ist ellenlang. Es dauert Jahre, bis man sich an diese üble Medizin gewöhnt hat. Das alles geschieht auch deshalb, weil man nicht mit uns zu sprechen bereit ist. Also nicht bereit ist, uns zu verstehen, ganz gleich, wie verrückt sich das, was wir sagen, anhört. Ja, also solche Episoden tauchen auf. Es wird schon in Frage gestellt, so ein bisschen, was denn da passiert, auch in der Behandlung. Aber eine wirkliche Antwort gibt es nicht. Und wie im wirklichen Leben auch, unterwerfen sich die meisten ja der Behandlung auch, wenn sie merken, dass es eigentlich nicht gut tut. Wie auch immer, man kann dieses Buch lesen oder auch verschenken. Es ist kein Schaden, es als Anlass zu nehmen oder Anregung zu nehmen, sich über das, was Menschen in die Psychiatrie bringt und auch darüber, ob man sie überhaupt reinbringen muss und was dort dann passiert, sich nochmal Gedanken zu machen. Ein zweites Buch, etwas dicker, der Liebeszauber im Palmyra Verlag erschienen. Da geht es um einen Migranten aus Sizilien, einen Arbeitsmigranten, der in den 60er Jahren nach Deutschland kommt. Und sich in Deutschland verliebt und nach der Trennung von seiner Geliebten denkt, sie habe ihn verhext. Das Ganze eben auf dem Hintergrund der Mythologie und so weiter. Er gerät letztendlich auch in die Psychiatrie, wird dort elektrogeschockt und auch dieses Buch lässt sich gut lesen, wirft einige Fragen auf. Zwischendurch habe ich mich mal sehr geärgert und ich hoffe, dass ich in der nächsten Sendung mit beiden Autoren vielleicht ein Gespräch führen kann. Ansonsten, wer sich auf die nächste Sendung vielleicht dann so ein bisschen vorbereiten möchte und das schon mal lesen möchte, Schlaflos mit Kleopatra, ist im Paranus Verlag erschienen und der Liebeszauber La Fattura d'Amore, die Geschichte eines sizilianischen Gastarbeiters in Heidelberg im Heidelberger Palmyra Verlag. Okay, und heute ist ziemlich der Wurm drin hier. Die CD, die ich mitgebracht habe, funktioniert leider auch nicht. Aber wir haben ja auch nur noch 5 Minuten und dann werde ich die letzten 5 Minuten noch mal mit einigen Hinweisen verbringen. Also die eine Sache, die ich immer mal wieder sagen möchte, auf die ich hinweisen möchte, ist, dass diese Sendung Vielfalter Magazin für Psychiatriekritik Magazin für Inklusion Magazin gegen Monokultur durchaus eine offene Sendung ist. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, mitmachen. Ihr könnt Kontakt aufnehmen unter vielfalter@rdl.de. Vielfalter@rdl.de. Ihr könnt schreiben. Das machen auch manche Leute schon per Post an Vielfalter CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Nochmal Vielfalter CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Und ihr könnt auch, wenn ihr was zu sagen habt, das in dieser Sendung auftauchen soll, was auf den Anrufbeantworter sprechen, der unter der Nummer 0761 3848 380 zu erreichen ist. Wenn es für die Sendung ist, dann bitte vor und nach eurem Beitrag Bescheid sagen, dass das gesendet werden kann, weil sonst kann ich es nicht senden. Brauche ich eure ausdrückliche Erlaubnis, den ausdrücklichen Hinweis, so ab jetzt wird gesendet, und also ab jetzt kann das gesendet werden und bis dahin ist mein Beitrag, und ja, Versprecher kann ich auch rausschneiden, wenn ich mir die Mühe mache. Zurückrufen tue ich gerne auf Festnetz, und ja, 0761 3848 380. Ansonsten gibt es noch einiges zu sagen. Zum Beispiel gibt es einen Wettbewerb von der Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener. Die suchen mal wieder ein Schlagwort bzw. ein Motto, ein Preisausschreiben für einen Titel für den Weltkongress der Psychiatrie in Berlin 2017. Also die WPA, World Psychiatric Association, wird im Oktober 2017 in Berlin tagen. Und auf der Seite die-bpe.de könnt ihr an dem Preisausschreiben teilnehmen. Einen schlagkräftigen Titel. Und jetzt sehe ich auf die Uhr, möchte ich noch auf die auf den Bundesverband hinweisen, bpe-online.de. Das ist nicht dasselbe. Die Bundesarbeitsgemeinschaft und der Bundesverband sind zwei Organisationen. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal danke fürs Zuhören. Wir haben es 1:05. Um 17 Uhr kommt auf Radio Dreieckland dann das Musikmagazin. Eine Wiederholung gibt es am 1. Montag im Monat, das ist in diesem Fall der 2. November, nächste Woche 20 Uhr, und da schauen wir mal, ob das eine Wiederholung oder ein Zusammenschnitt der beiden Oktobersendungen wird. Es sind ja noch 2 Tage Zeit, um das zu entscheiden. Mirko sagt Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, das war Vielfalter Magazin gegen Monokultur, und das nächste Mal sind wir wieder zu hören am 26. November.